Ja. Okay, jetzt will ich eins machen. Wir werden nicht alles lassen. Ich suche jetzt noch etwas Wunderschönes auf. Ich will doch bei Hosea bleiben, bevor wir dann wieder zu Amos gehen. Moment. Ich habe hier noch etwas Schönes gefunden. Das Finale kommt ja morgen früh. Heute will ich noch, heute Abend haben wir auch noch. Ich schlage vor, genau, wir lesen mal Kapitel 4. Ich lese mal Kapitel 4 vor, damit wir bei Hosea weiterkommen und merken, darfst du durchstehen, Claudia, ich will merken, dass wir uns einfach weiter auf bei Hosea 3 von 5 von 15. Wir werden weiter bei Hosea arbeiten, was seine Kritikpunkte sind. Was kritisiert er? Was bemängelt er am Volk Israel? Ich lese mal vor die erste Anklage. Haben Sie es alle unten, Seite 3? Moraja, wo ist mein Glas? Ich habe noch mal ein Glas. Hat das jemand weggenommen?
Hier, einfach ganz.
Ich hatte doch so ein großes Glas. Ach so, ich weiß, wo das ist. Halt, ich weiß es.
Also ich lese schon mal, ja? Ich lese schon mal. Höret seine Rede, Söhne Israels. Denn er hat einen Streit mit den Insassen des Landes. Denn keine Treue und keine Huld und kein Erkennen Gottes ist mehr im Land. Fluchen, Lügen, Morden, Stehlen, Buhlen, das hat sich ausgebreitet. Bluttat rührt an Bluttat. Darum muss verfallen das Erdland, welken alles, was darauf siedelt, samt Getier des Feldes, samt Vogel des Himmels, auch die Fische des Meeres werden entrafft. Doch nimmer darf jemand bestreiten, nimmer verwarnen darf jemand. Wie mich Bestreitende ist ja, Priester, dein Volk. Strauchelst du bei Tag, strauchelt nachts auch der Künder mit dir. Deine Mutter mache ich verstummen. Verstummen muss mein Volk, weil sie ohne Erkenntnis...
Unterstreichen, ganz wichtig, gleich für die Partnerarbeit. Moria, bitte ganz tief unterstreichen, Renate. Verstummen muss mein Volk, wir werden darüber sprechen, weil sie ohne Erkenntnis sind. Das wird für unsere Arbeit auch wichtig sein. Was ist für Erkenntnis in jüdischer Hinsicht, Susanne? Brennt es schon in dir ein bisschen? Ich will dich entzünden. Ich will, dass du etwas brennst. Sie werden nachher in der Partnerarbeit herausarbeiten, Stina. Was heißt, weil sie ohne Erkenntnis sind? Wir werden über die Erkenntnis ganz viel nachdenken. Debbie?
Du denn? Die Erkenntnis hast du verworfen.
Erkenntnis, was wir wieder
unterstreichen. Ich verwerfe dich mir weiter zu Priestern.
Priestern ist auch ein typisch Buberwort. Was heißt Priestern? Lea, Priester, was heißt Priestern? Lass mal die Lea. Lea, was heißt Priestern? Typisch Buber. Martina, ja. Was heißt mir weiter zu Priestern? Den Priesterdienst versehen, genau. Schreiben Sie auf, Buber benutzt immer komprimierte Worte. Wenn ich sage, du wirst nicht mehr das Priesteramt versehen, sagt Buber, das ist kein Hebräisch. Das Hebräische heißt Lechahen, heißt Priestern. Er macht ein neues Wort im Deutschen, weil er das Hebräische, das kompakte Hebräische wiedergeben will. So wie man im Hebräischen hier Priestern, in Vers 8, 6, am Ende von 6, Priestern, haben wir eben gehört, Spanier. Und so benutzt Buber auch Königin. Wenn du als König regieren sollst, sagt Buber, du wirst nicht mehr Königin. Du wirst nicht mehr Gasten in dem Land. Du wirst nicht mehr Amten, weil die Kompaktheit der hebräischen Sprache rübergebracht werden soll. Nicht mehr, du wirst nicht mehr als Priester arbeiten, sondern du wirst mir nicht mehr Priestern. Da ist viel mehr Komprimiertheit drin.
Und,
Lechahen, Lechahen, Lechahen.
Wie Kohen.
Wie Kohen, brillant. Limloch, wie Melech. Lagur, wie Ger, Gasten. Du wirst in dem neuen Land Gasten, du wirst Priestern, du wirst Könige. Das ist typisch Buber. Komprimierte hebräische Sprache in gewagtes neues Deutsch transformieren. Wunderbar, Debbie.
Hast vergessen die Weisung deines Gottes. Auch ich, deine Söhne, vergesse ich. Wie viel ihrer wurden, so sündigten sie mir. Ihre Ehre vertausche ich mit Schmach. Sie nähren sich von der Sünde meines Volks. Zu seiner Verfehlung heben sie ihre Gier. Gleich soll das Volk, gleich der Priester dran sein. Seine Wege ordne ich ihm zu. Erstatte seine Handlungen ihm. Dann nähren sie sich und werden nicht satt, huren und breiten sich nicht. Denn mich haben sie verlassen, um das Huren
zu bewahren. Nico, ganz wichtig, mich, Gott, darum steht mich wieder groß, Thomas. Das Tetragrammaton. Mich haben sie verlassen. Das verletzt Gott mächtig. Um das Hurenwerk, sind wir wieder bei der Hure, das Hurenwerk zu bewahren. Und das verletzt Gott, Stine, aufs Härteste. Mich, die Quelle des lebendigen Lebens, den Schöpfer des Lebens, dem du alles zu verdanken hast, Stine. Von oben bis unten, mich verlassen sie und beten einen Ritter an oder eine Statue oder eine Eiche, weil sie sagen, das ist unser neuer Götze. Und das nennt Gott Hurerei. Und das ist für Gott das Unterste, was du tun kannst. Und dagegen polemisiert Roger ganz stark. Immer wieder das Thema Hurerei. Verlassen Gottes, obwohl Gott dir alles gibt, was du brauchst, Martina. Jawohl.
Wein und Most benimmt das Herz meines Volks. Es pflegt sein Holz zu befragen. Sein Stecken soll es ihm
verwenden. Genau das, unterstreichen, was ich gesagt habe. Das, Martina, du bist aufs Unterste abgesunken. Du befragst ein Stück Holz. Merkst du die Schärfe der Karikatur? Mächtig, das ist pure Schärfe. Lea, du bist so degeneriert, du fragst ein Stück Holz, lieber Gott, liebes Stück Holz, liebst du. Orakel, du machst ein Stück Holz zu deinem Götzen, Susanne. Das ist ekelerregend, was Gott ihm da vorwirft. Du fragst, es pflegt seinen Stock zu befragen, sein Stecken soll es ihm vermelden. Denn der Hurgeist führt irre. Merkt ihr, wie es immer mehr in die Hurerei geht? Das ist gewagtes Deutsch und das ist aber perfektes Hebräisch. Der Hurgeist, nicht mehr der Geist Gottes, unterstreichen Sie es, nicht mehr der Geist, Sie müssen ganz tiefer, Sie werden vielleicht ganz tief daran arbeiten. Sie werden merken, was für ein Geist, der Ungeist ist dahinter. Ich will nur, dass Sie morgen um 13 Uhr ganz viel Qualität mitnehmen. Nicht mehr der Geist der Liebe, der Ruach, R-U-A-C-H steckt da drin, sondern der Hurgeist, nicht der Geist der Liebe, der Geist der Güte Gottes, der Geist, der die Himmel und die Erde schafft, sondern ein degenerierter Hurengeist. Hier wird kontrastiert der Geist des Lebens, der dich zum Leben bringt, mit einem primitiven Hurgeist. Das ist wirklich das Abschau, was du kommst. Denn deine Hure hat keinen Geist. Sie treibt es mit dir und will dann dein Geld und das war's. Da ist doch kein Geist. Das ist ein Ungeist. Und das ist die Kritik, die hier ausgesprochen wird. Die versuchen sie zu verstehen, wie tief das Volk Israel gesunken ist. Und dennoch wissen wir, dass Gott alles in die Liebe verwandelt wird. Noch einmal, es pflegt sein Holz, Netzephania, zu befragen. Sein Stecken, ein billiger Stecken, auf dem der Hoschia steht, unser Bild heute Morgen, soll es ihm vermelden. Denn der Hurgeist führt irre, dass sie ihn weg, sie verhuren. Merken Sie, die Hurerei ist da. Von der Untertanschaft ihres Gottes. Das ist wunderschönes Deutsch. Ich möchte, dass Sie das würdigen, dieses Deutsch. Der Mann hat 40 Jahre an diesem Deutsch gearbeitet, Nico. 40 Jahre hat er an diesem alten, sogenannten Alten Testament gearbeitet, bis er dieses Deutsch rübergebracht hat. Das ist nicht dieses langweilige, Entschuldigung, Lutherdeutsch, dieses seidige, sondern es ist gewagtes Deutsch, weil das Hebräisch so feurig gewagt ist. Bitte, Deborah.
Sie schlachtopfern auf den Häuptern der Berge, sie räuchern auf den Hügeln, unter Eiche pappelt ihre Binde.
Merken Sie, schreiben wir auf, Eiche pappelt ihre Binde. Das sind ihre neuen Götzen. Jetzt wird sachlich, was ich euch erklärt habe. Jede Eichel, jede Pappel, jede Terebinte ist ein Stück Götze für sie. Das ganze Land ist verhurt. Wo du durch Israel gehst, jeder Baum ist ein Götze. Jede Terebinte, Pinienbaum, Götze. Da erregt sich Gott, und das seid ihr noch klar im Kopf, die Bäume, die ich euch gegeben habe, damit ihr daraus Frucht nehmt, damit ihr mich erkennt als den Spender des Lebens. Die betet ihr an? Seid ihr noch klar im Kopf oder seid ihr völlig verdorben? Die Bäume sind doch meiner Hände wert. Ich habe sie euch doch geschenkt, damit ihr Oliven und Früchte und Granatapfel und Feigen erntet. Und ihr betet diese Bäume an, Sascha? Wie könnt ihr sowas machen? Versteht ihr die Empörung dahinter? So wie wenn ich dir, sagen wir mal, weiß ich, 100.000 Euro schenke als Millionär. Anstatt dass du mir dankst, betest du das Geld an. Da bist du doch reif für die Psychiatrie. Ich schenke ihm manchmal 100.000 Euro. Ein Beispiel. Anstatt dass du mir sagst, Hubert, du hast mich so beschenkt in der Not. Ich lade dich zum Essen ein, du kannst mit mir auf die Yacht kommen, du wirst mit mir königlich ausfahren. Betest du das Geld an und sagst, aus dem Geld mache ich einen Götzen. Was ist das für ein Irrsinn im Kopf? Da bist du doch pathologisch. Mir gebührt doch der Dank. Ich habe dir doch die 100.000 Euro an dem Beispiel geschenkt. Und er fängt an, das Geld anzubeten. Da kann man sagen, du bist doch irre im Kopf. Das ist dieser Hurgeist. Das ist dieser Hurgeist. Sie erkennen nicht mehr den Schöpfer, der ihnen all die guten Dinge gibt, sondern sie beten die Gegenstände an, anstatt den Schöpfer. Und das empört die Propheten und das empört Gott.
Wie kommt man denn da drauf?
Das wirst du gleich zu zweit mit der Dame bearbeiten. Das machst du zu zweit. Bitte, Deborah.
Also unter Eiche, Pappel, Terebinte, denn gut ist ihr Schatten. Drum müssen eure Töchter...
Huren, schon wieder sind wir bei Huren.
...und eure Schwiegerinnen sich verbuhlen. Nicht ordne ich euren Töchtern zu, dass sie...
Huren!
...noch euren Schwiegerinnen, dass sie sich verbuhlen. Denn sie selber...
Mit den Huren! Huren!
...sondern sie sich ab mit den Weidirnen schlacht...
Es wird ganz schlimm.
Ein Volk, das nicht gescheit ist, gleitet ab. musst du
Israel... Halt, unterstreichen, entschuldige, den Satz unterstreichen für die Partnerarbeit. Ein Volk, das nicht gescheit ist, gleitet ab Moria. Ganz wichtig, dieser Satz. Entsetzlich. Ein Volk, das nicht gescheit ist, gleitet ab. Das ist unser Thema. Und das tut Gott weh. Thomas, das tut Gott weh. Ein Volk, das die Gescheitheit Gottes Stiefel nicht akzeptiert, rutscht ab. Rutscht ab. Und da bitte ich Sie oben auch die Weidirnen, da habe ich ja gesagt, die Bestätigung dessen, was ich Ihnen gesagt habe, haben Sie oben da die Weidirnen, wo ist das hier?
Ja, oben drüber.
Genau. Unterstreichen Sie Weidirnen und Huren. Jetzt kommt genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wie nah eben Huren und Weidirnen sind, Susanne, für deine Kladde. Huren ist die klassische Prostituierte im Bordell. Und die Weidirne ist das, was er vorhin sagt, das ist die Sakralprostituierte. Und da sehen Sie, wie dicht die Damen beieinander sind. Und Israel hat alles gemacht. Bordellhuren, Sakralhuren, alles hat sie genommen, was dann nur nackt rumlief. Alles, so verwegen war die Kultur. Und das werden wir arbeiten. Wie konnte das Volk Gottes so degenerieren? Das werden wir gleich zur Zeit arbeiten. Wie konnte das Volk Gottes, das von Gott so geliebt wurde, Lea, im Auszug aus Ägypten und von Gott so viel bekommen hat, wie konnte ein Volk seinem Gott gegenüber so untreu werden? Wie konnte das passieren? Darüber, das ist im göttlichen Propheten. Wie konnte sowas passieren nach all den Jahren der Liebe und der Treue und der Fürsorge? Huren sie herum und beten Steine an und ein Stück Hölzer. Das ist ein Schock für Gott. Und dennoch wird die Liebe nie aufhören, Lea. Laut für die Martina.
Ich bin noch bei dem Ding geblieben, dass es sich ausgerechnet eine Hure zur Frau nehmen soll. Es heißt doch in Genesis, dass der Mann sich eine Frau nehmen soll und sie erkannten sich. Und könnte das nicht damit zu tun haben? Also das Schlimme ist ja, dass sie ihren Gott nicht erkennen, der ihm alles geschenkt hat.
Wunderbar, Halle.
Also der sie ja geschaffen hat.
Ja.
Und mit dieser Vermählung, Deborah hat es auch schon anklingen lassen, kommt das ja in eine Beziehung, wie es Gott gedacht
wunderbar
hat. Nämlich eine Beziehung der Erkenntnis.
Wunderschön. Und was bedeutet Erkenntnis im jüdischen Sinn? Sagt das unseren beiden neuen Teilnehmern und der Mächtigen. Was ist Erkenntnis, was ich euch bitte, die Da'at heißt ja auf Hebräisch, Da'at. Was ist das gemeint? Das ist ein ganz zentrales Schlüsselwort in der jüdischen Theologie. Was ist dieses, und ein Mann erkennt seine Frau, oder du sollst deinen Gott erkennen, nicht nur bei Mann und Frau, auch bei Gott erkennen.
Ja.
Was heißt das, was will Gott mit dem Erkennen? Da ist eine ganz tiefe Lehre dahinter.
Ein tiefes Erkennen der Wesenheit,
ja,
des Wesens.
Der, ja, der ja. Noch etwas, völlig, noch, was sagt dann Sieter?
Eins werden.
Ja, noch spiritueller ausgedeutet. Was heißt das, wenn du eins wirst? Ich will es noch ein bisschen spiritueller. Weißt du, ich bin ja ein scharfer Rabbi. Und in Israel habe ich Schärfe noch mehr gelernt bei meinen Rabbis. Ich will, dass du dem Professor sagst, was ist passiert, wenn du eins wirst mit einem Käfer oder mit einer Frau? Was passiert in diesem Moment?
Die Schweizerin.
Die Schweizerin, da denke ich auch schon, die Schweizerin. Laut, Stina, du musst lauter sprechen.
Bei Hiob ist mir die Erkenntnis begegnet, wo der Inhalt dann ist, vom Bösen ablassen.
Ja, ja, richtig, richtig.
Und wenn ich vom Bösen ablasse, also wenn ich das erkenne, was ich Böses tue, das muss ich jetzt zuerst erkennen.
Ja.
Also, dass ich...
Ich will mal so fragen, was ist die tiefste Sehnsucht, typische Prüfungsfrage einer Bar-Ilan-Universität, wenn Sie Kolloquien haben, Doktorandenkolloquien, ist immer die klassische Frage, was ist die tiefste Sehnsucht eines Juden auf Erden, Lea? Du bist jetzt in Israel, kurz vor dem Doktortitel. Was ist die tiefste Sehnsucht? Das ist eine Frage, die du in einem Satz... Was? Genau. Eins, was?
Shalom.
Shalom. Eins, Gott in dein Leben durch und durch wahrnehmen und zulassen. Wir notieren, auch für einen Christen ist das sicher, auch für die Martina, die Predikantin, die größte Sehnsucht eines gläubigen Menschen ist zu erleben mit allen Sinnen, nicht nur beim Sex, ein Mann erkennt seine Frau, sondern auch im Alltag, wenn du hier spazieren gehst durch den schönen Wald. Die tiefste Sehnsucht eines gläubigen Menschen, sei er Jude, sei er Christ, auch immer Moslems übrigens, Allah. Die tiefste Sehnsucht eines monotheistischen Menschen ist, die Einheit Gottes in sich in jedem Moment zu erleben. Die Einheit Gottes mit allem, was da ist, mit Tieren, da kommen auch die Pflanzen vor, etc. Die Einheit Gottes mit Pflanzen, mit Tieren, mit Steinen, mit Menschen, in sich durch und durch zu erleben. Und zwar nicht nur kognitiv, sondern emotional und seelisch. Das heißt, zu spüren, wenn du durch einen schönen Herbsttag gehst, alles ist Ausdruck der einen Einheit Gottes. Alles ist Einssein in Gott. Das ist die tiefste Sehnsucht eines gläubigen Juden. Beim Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau ist es eine der Möglichkeiten, und ein Mann erkennt seine Frau. Aber es ist nicht die einzige. Es gibt viele Zitate, eben auch Gott zu erkennen, unabhängig vom Geschlechtsverkehr. Hier ist ja nicht die Rede von Mann und Frau, die eins werden.
Nein, das ist ja nur ein Bild.
Ein Bild, aber es ist trotzdem eine Aufgabe. Die Aufgabe besteht darin, rund um die Uhr 24 Stunden lang zuzulassen, zu erleben mit allen Sinnen, dass Gott Einheit ist mit allem, was da ist. Dass es gar keine Trennung gibt zwischen hier ist Gott und hier ist was anderes. Und das ist natürlich harte Arbeit. Das Judentum sagt in seiner radikalen Konsequenz in der Kabbala, deswegen sind wir überhaupt Menschen auf Erden.
Adonai Echad.
Adonai Echad, wunderbar. Adonai Echad, das Credo des Judentums, Gott ist eins. Deuteronom 6,4. Das heißt, die Idee des Juden, die Idee des Christen, Jesus war ja Jude, du warst ja nicht Christ, die Idee eines gläubigen Menschen wie Jude und Christ ist, zuzulassen, ihr auf dieser Erde, die so divers aussieht und die so gerissen und zerrissen aussieht, zuzulassen, dass hinter aller Zerrissenheit und in aller Zerrissenheit und Gespaltenheit der eine einzige Gott steckt. Der eine einzige Gott. Und das ist auch für Gespräche zum Thema Salutogenese, gesund werden hinter Krankheiten, ganz wichtig. Viele Menschen, mit denen ich therapeutisch arbeite, als jungianischer, Archetypenlehre von Carl Gustav Jung. Nach der jungianischen Archetypenlehre gilt es darum, das werden wir beide auch machen, zurückzukommen in diese Einheit Gottes, denn die heilt. Die heilt. Alles Leiden, sagt Carl Gustav Jung, der große Schweizer Psychologe aus Küsnacht am Vierwaldstätter See, rührt aus dieser zertrennten Abgetrenntheit von Gott. Das sagt Carl Gustav Jung majestätisch. Nicht nur er, aber auch er, den wir gerade mal einen Christen zitieren. Das Judum hat das schon vorher gesagt. Alle Zerrissenheiten, alle Krankheiten, das heißt Diabetes, Multiple Sklerose, Krebs, alles was da so läuft, hat er festgestellt, und nicht nur er, sondern auch, kommt, weil Menschen diese Einheit mit Gott nicht mehr erleben. Sie sehnen sich danach, erleben sie aber nicht. Und so, darum kommt der Körper mit Verirrungen und Störungen, weil er uns sagen will, da ist etwas nicht intakt in dir, da ist etwas in dir abgespalten von Gott. Darum bringen sich auch Menschen um, alle Geschichten, die da so gibt. Und die Aufgabe der Bibel ist, und darum diese Erkenntnis, auf der ich eben beharre, ist zu erkennen, und erkennen bedeutet im Jüdischen nicht nur im Kopf etwas verstehen, sondern innerlich, ganzheitlich, holistisch nennt man das, im Gefühl und im Herz zuzulassen, der eine Gott, der eine einzige Gott trägt alles und ist alles. Ob es ein Vögelchen ist da draußen oder ein Käferchen oder das Buch hier oder die Pflanzen, sogar der Götzendienst, der da praktiziert wurde, dahinter ist nichts weiter als die Einheit Gottes, die natürlich manche Menschen pervertieren und ein Stück Stein anbeten, anstatt den wahren Gott. Und darum ist Gott in der Bibel immer wieder verletzt, insbesondere bei Hosea und Amos, weil du den wahren Gott nicht erkennst, sondern Gegenstände missbräuchlich anbetest, die nichts mit ihm zu tun haben. Ich wiederhole, wenn du den wahren Gott nicht wahrnimmst, ich habe da auch ein Wortspiel kreiert, falsch nimmst. Wenn du den wahren Gott nicht wahrnimmst, sondern falsch nimmst, in Anführungszeichen, indem du ein Stück Stein anbetest oder die Baals gestalten, dann kommst du in ganz große Spannungen, Krankheiten, Verirrungen oder wie wir im Text gelesen haben, sie gleiten ab. Und Gott will uns bewahren vor diesem Abgleiten. Gott will nicht, dass wir verhuren und Kultirenden nachlaufen in der vermeintlichen Vorstellung, das sei der wahre Gott, weil es eine Illusion ist. Und so wie Gott eben will, dass wir zurückkehren, kehret um, Nico, will Gott, dass wir zu ihm zurückfinden. Es geht immer wieder darum, zu Gott zurückfinden. So, wir werden einen Satz lesen bei Amos morgen früh wahrscheinlich. Komme zum Verlangt nach mir und lebe. Einer der größten Sätze von Amos, den machen wir ja auch noch im Rahmen der selektiven, ist Dirshu Adnai Dechayu. Das wird für unsere Therapie ganz wichtig sein. Verlangt nach mir und lebt. Wer nach Gott verlangt, wird leben. Und wer nach den Götzen verlangt, wird sterben. Ein Satz von Amos. Spätestens morgen früh beim Finale. Ich wiederhole. Dirshu Adnai Dechayu. Ist einer der ganz großen Sätze von Amos. Amos morgen früh. Wählet mich, verlangt nach mir und lebt, Susanne, lebt. Und wenn du nicht nach Gott verlangst, sondern nach Porno oder Konsumgüter oder eine Yacht oder Shopping rund um die Uhr, diese Ersatzgüter, die es heute gibt, wirst du über kurz oder lang nicht leben oder krank werden. Und das sagt Amos einer Gesellschaft, die eben ständig Ersatzgüter suchte. Ersatzbefriedigung und Ersatzgüter. Durch übelste Praktiken, was wir ja vorhin gelesen haben. Raub und Mord und Habgier und Habsucht. Stichwort, was in New York gerade läuft. Der hat mit der geschlafen. Diese Schmutzkampagne von Trump im Moment. Das ist nichts weiter als Götzendienst. Ekelhaftester Götzendienst. Jemand so in den Dreck ziehen und alte Affären rauswischen. Und der Sex, der hat er mit der Frau Sex gehabt, hat er mehrfachen Sex gehabt, hat er sie vernascht, hat er sie nicht vernascht, all die Bettgeschichten, die in Amerika gerade laufen. Das ist der degenerierte Prozess. Und Gott will, dass du wieder zurückkommst zu ihm. Verlangt nach mir und lebt, werden wir morgen gelesen in Johannes. Verlangt nach mir und lebt. Das ist so ein klarer Satz, der könnte klarer nicht werden. Und wenn du nach Gott nicht verlangst, dann kriegst du Schwierigkeiten. Dann degenerierst du, dann degeneriert die gesamte Gesellschaft, dann kriegst du Krankheiten, dann kriegst du Störungen, dann kollabiert die gesamte Gesellschaft. Das bleibt ja nicht nur beim einzelnen Wesen, sondern es ist ansteckend. Die Bibel sagt, es ist ansteckend. Wenn du anfängst mit Götzendienst, kriegst du sofort Nachahmer. Sofort kommen 1000 Leute und springen auf den fahrenden Zug. Und dann geht eine Gesellschaft kaputt leer. Eine ganze Gesellschaft geht kaputt, wenn du anfängst mit Porno. Und wenn du anfängst mit Kultdirnen, Weidirnen. Das, weißt du, das Böse zieht ja nach sich. Und Gott will, dass das Gute stärker wird und das Gute ansieht, nicht das Böse, das Böse. Hast du jetzt schon eine Ahnung von dem, was ich sagen will, in Bezug auf Heilung und Krankheit? Und das haben wir hier wunderbar dargestellt. Lea.
Darf ich das anmerken? Also ich sehe das nicht nur in Bezug auf ein Individuum. Es kann vielleicht ein Individuum sein, aber es ist ja auch der Ausdruck, sage ich, der gefallenen Schöpfung. Also ich sage, es geht ja so weit, dass Menschen, weil sie nicht in dieser Ehrfurcht vor ihrem Schöpfer sind, sagen wir, Esswaren kreieren, die nachweislich schädlich sind, einfach weil sie Profit generieren.
Brillant.
Und das alles kann ja auch Krankheiten auslösen.
Brillant. Aber dahinter steckt natürlich die Gier. Genau. Dahinter steckt die Gier, den Mammon anzubeten.
Aber das hat ja auch eine ontogenetische Dimension, nicht nur individuell, beim Einzelnen.
Ja.
Also das finde ich ist auch wichtig, das zu sagen.
Ja.
Also ich kann nicht einfach sagen, das würde für mich persönlich zu kurz greifen, wenn man sagt, ja, wenn du das und das nicht eben machst, dann wirst du eben krank. Das ist viel größer.
Na gut, aber weißt du, wenn ein guter Freund mir sagt, ich habe Diabetes oder ich habe eine Frau, die mir sagt, ich habe MS, kann ich doch nur mit dem Einzelnen arbeiten, verstehst du? Ich kann doch nicht sagen, ändere die Gesellschaft. Wenn dieser gute Freund mir sagt, ich will mit dir arbeiten, therapeutisch, kann ich ihm doch nicht sagen, wir ändern die Gesellschaft, die wirst du nicht ändern.
Nein, natürlich.
Sondern ich will ihn ändern, damit er gesund wird, verstehst du?
Natürlich, das sind individuelle Möglichkeiten,
ja.
Aber ich weiß nicht, vielleicht liegen...
Pass auf, das Judentum sagt, wenn ein Mensch sich ändert... Und sich für das Gute entscheidet, zieht das Wellen nach sich.
Ja. Genau,
und darum,
umgekehrt aber auch.
Richtig. Und darum arbeitest du. Du kannst nur beim Kleinen anfangen. Darum sagt ihm ja auch Gott, nimm dieses Hurenweib, denn du sollst ein Beispiel setzen. Ja. Du sollst die Gesellschaft so entsetzen, dass jeder bei sich prüft, mein Gott, so degeneriert bin ja ich. Er spiegelt ja mich, dieser Mann mit der Gomer. Ja. Dieser Hosea, der eine Hurenfrau nimmt und mit ihr drei Kinder zeugt, das ist so ein Skandal. Dass jeder Einzelne erschüttert werden soll, um bei sich Hausputz zu machen, Stena. Jeder soll bei sich Hausputz machen und sich ändern. Das ist der Appell. Und wenn ich mit Nico arbeite oder mit einer Frau, Deborah und ich haben eine gemeinsame Patientin, Klientin, die ohne Namen natürlich, wie würde ich sagen, die hat eine, wie nennt man das, eine Phobie. Eine Phobie vor Alleinsein. Und mit der, weißt du, mit der kann ich auch nur einzeln arbeiten. Ich kann ihr nicht sagen, so jetzt ändern wir die Gesellschaft. Sondern ich arbeite mit dieser Frau X, indem ich ihr sage, wir beten die Psalmen. Ich bete mit ihr jeden Tag die Psalmen.
Ich kann das abkürzen, indem du sagst, wenn es um Heilung geht, kannst du immer mit dem Einzelnen arbeiten.
Nur mit dem Einzelnen.
Ich kann niemandem sagen, weil du Fehler gemacht hast, bist du krank.
Genau.
Nein, ach so. Ach, das wolltest du sagen. Nein.
Die Diagnose und die Kausalität.
Ah. Nein.
Aber bestimmt eine kollektive Dimension.
Natürlich.
In der Gefahr.
Ich werde dem Nico nie sagen, auch meiner Patientin X, werde ich nie sagen, du hast versagt und bist ein schlechter Mensch. Ich sage ihr nur, du bist in einem Kontext, in dem du durch den Druck der Gesellschaft oder durch den Druck, eben was wir hier haben, der Familie, wer auch immer, dich von Gott abgetrennt hast. Das werde ich ihr schon sagen.
Genau.
Muss ich.
Ja.
Sonst bin ich nicht authentisch.
Ja.
Und wenn du dich mit Gott wieder verbindest, und Sie wissen, das Wort Religio heißt ja Anbindung, Wiederanbindung. Religio, Religion heißt Wiederanbindung, Lateiner. Wenn du dich mit Gott verbindest, oder wie Amos sagt morgen früh, suchet mich und lebet, dann wirst du gesund. Das ist für mich Bibel.
100% einverstanden. einverstanden, aber das war mir wichtig zu erwähnen. Ja. Ich glaube, du verstehst, worum es mir ging.
Auf keinen Fall.
Du warst bei der Therapie.
Richtig, genau.
Bei deiner Aussage.
Und du warst bei der Ätiologie.
Richtig.
Einverstanden.
Das war leicht missverstanden.
Ich werde Nico, aber ich glaube nicht, dass du das Gefühl hattest, dass ich dich beschuldige. Ich werde Nico nie in unserer Einzelarbeit, das sage ich nie einem Patienten, da habe ich Deborah auch schon gesagt, weil sie immer wieder denkt, ich will jemanden beschuldigen. Da habe ich Deborah immer wieder gesagt, die Bibel will nicht beschuldigen. Die Bibel will nur benennen. Die Bibel will benennen. Das können Sie aufschreiben. Die Bibel beschuldigt nicht, Martina, für deine Arbeit, deine nächste Predikantenarbeit bei mir oder in deinem Werk, du schreibst dir Predikantenarbeiten. Richtige, wie nennt sich das? Predigten. Ich will wieder saftige Predigten von dir bekommen. Saftige Predigten. Gepfefferte Juwal-Predigten. Die Bibel beschuldigt nicht, aber die Bibel benennt die Schuld beim Namen, ohne zu sagen, wer es ist. Nicht die Schuld, das Übel bei Namen, Entschuldigung. Die Bibel beschuldigt nicht, Martina. Die Bibel benennt das Übel beim Namen. Die Bibel beschuldigt nicht, du bist nicht schuld. Aber sie benennt das Übel, dem du zum Opfer in Anführungszeichen gefallen bist, beim Namen. Abgetrenntheit von Gott. Das ist für mich immer wieder die Causa. Die Urcausa, können wir notieren bitte. Die Urcausa, sagt die Bibel, ich bin immer auf Bibelboden. Für mich gibt es nur die Bibel als Heiligtum. Die Uhr, und Karl Gustav Jung hat das auch gesagt. Lesen Sie Karl Gustav Jungs Werke. Ich habe sie von oben bis unten gelesen. Karl Gustav Jung, der große Schweizer, hat deutlich gesagt, das tiefste Übel, und er war ein großer Neurologe in der Schweiz, das tiefste Übel hinter allen körperlichen Geschichten, was du ja auch sagst, du willst es nicht mehr, ist immer ein religiöses Phänomen. Das schreibt er ganz klar. Ein religiöses Phänomen. Die Urkausa für Probleme, für Suizidalität und für Pornografieanfälligkeit und für Größenwahn. Alle Übel, wenn er auf die unterste Schicht geht, was dahinter steckt, ist ein religiöses Phänomen, sagt er nämlich. In meinen Worten, die Abgetrenntheit von Gott. Das ist das Urübel. In meinen Worten, die Urkause allen Leidens. Da kannst du wirklich auch viele andere Schüler von Karl Gustav Jung fragen, das Judentum schon längst vor Karl Gustav Jung. Wenn du dich von Gott abtrennst, und du bist ja ein Kind Gottes, was er heute sagt. Wir sind alle im Ebenbilde Gottes. Und wenn du diese Ebenbildlichkeit, das wird immer spannender unser Seminar, Martina, wenn du diese Ebenbildlichkeit Gottes mit Füßen trittst, weil du so verrückt bist, so verwegen bist und sagst, das ist mein Götze, den bete ich heute nach 3 Stunden an, dann tust du dir selber einen Missbrauch an, du schadest dir. Und dann regieren entweder die langgehanzten Inseln, die eben zu wenig Insulin produzieren, oder eben der Krebs, der einen Tumor produziert, an der Stelle oder an jener Stelle, das kann man ja genau orten, welche Krankheit du hast. Da habe ich tolle Bücher gelesen, noch um eine Frau ein Ovarialkarzinom kriegt, eine andere kriegt ein Brustkarzinom. Da gibt es heute wirklich interessante Literatur, wer wann welche Krankheit hat. Aber für mich ist die Urkausa, die Urkausa aller Störungen, das, was Karl Gustav Jung schon nach der Bibel sagt und die Bibel vorher, du trennst dich ab von dir selbst. Und eine Selbstabtrennung ist eine Abtrennung von Gott, denn du und Gott sind eins. Im Ebenbilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, Ish und Isha schuf er ihn. Und wenn du dich von dir abtrennst, indem du sagst, ich bete heute Pornos an oder ich kaufe mir eine Villa in Paris für 500 Millionen Euro oder sonst was, dann machst du Götzendienst. Wenn das ist, woran dein Herz hängt, wie Jesus sagt, wenn das der Schatz ist, an dem dein Herz hängt, bist du im Götzendienst. Und wenn du das loslässt und erkennst, dass du zurückgehen musst, suchet mich und lebe, eine der größten Sätze der Bibel, Renate, den wir morgen machen werden. Einer der größten Sätze der Bibel ist Dirshu Adonai Dechayu, suchet mich und lebe. Das ist ein Befehl mit schärfster Pointierung. Dann wirst du gesund, sagt die Bibel. Über kurz oder lang wirst du gesund.
Ich habe noch eine Frage, weil das ist schon das Phänomen, was du beschreibst, ist sehr komplex, weil es gibt ja durchaus auch unter sehr religiösen Menschen Kranke.
Ja.
Also es ist ja, ich weiß nicht, also wie dieser Götzendienst dann zu definieren ist. Ich in meinem Erfahrungskreis.
Moment, Schnieder, ich höre kein Wort.
Ich kenne einige Menschen, die Theologen sind, die Pfarrer sind, die aber Alkoholprobleme haben, die schwer depressiv sind, die schwere, ich kenne auch einen Pfarrer, der MS bekommen hat. Wie erklärt sich das denn dann? Also wenn man dieses Bild überträgt mit Götzendienst und so. Das kann ja sehr viel
so sein. Moment, wichtig ist Thomas, der wunderbare Thomas.
Glaube ist ein Weg des Wachstums.
Ja.
Es ist ein Samenkorn. Und dieses Ebenbild Gottes in mir, das in allen Lebensbereichen, in jeder Zelle sozusagen zu verkörpern, das ist ein Weg. Und selbst wenn ich sage, ich glaube und vertraue, es gibt immer wieder Situationen im Leben, wo ich zu schaffen bin.
Ich sage dir gleich was ganz
Tiefes. Glaube nicht stark genug
ist. Ja,
ein Schmerz da ist, ein Wunder, eine Enttäuschung. die wird verbrennt und dann ist sie irgendwann im Körper.
Jetzt werde ich dir gleich was sagen. Deborah, jetzt kommt gleich Tiefgang für deine nächste Predigt. Aber du musst mir wieder Predigten schicken. Ich vermisse deine Predigten. Jetzt, du kriegst so viel Nahrung von mir, bitte. Bitte vor Jahresende eine Predigt.
Also ich meine, der Glaube muss zu einer Lebenskraft werden.
Genau.
Absolut unangreifbar.
Brillant.
Egal, was passiert.
Deborah, wer wollte noch was das sagen?
Ist richtig, also Stina. Ich denke, es kommt trotzdem noch dazu, was Lea auch schon angesprochen hat. Denn wir sind ja in einer Folge. Wir leben ja nicht für uns alleine. Wir haben ja auch, was du ja gestern auch gesagt hast, und wo ich im Moment viel drüber lese, diese Kriegsenkelgeneration und so weiter. Wir tragen ja viel von der Schuld und der Traumatisierung unserer Vorfahren in uns. Und da kann ich mir gut vorstellen, bitte, dass diese Dinge haben nichts mit unserem eigenen Trennen von Gott zu tun,
sondern richtig,
sind quasi eine Frucht der Abtrennung unserer Vorgeneration, die sich ja massiv von Gott getrennt haben, wenn man so einen Staat unterstützen oder auch nur mitlaufen kann, wie im Dritten Reich. Also haben wir nicht nur unser eigenes zu tragen, sondern auch das von ehemals. Und daran müssen wir arbeiten. Und ich denke, da hat dann eben unser Glaube oder die Beziehung, die wir jetzt zu Gott haben dürfen, das Potenzial, diese alten Wunden zu reinigen und Erneuerung zu bringen. Und eben auch nicht nur für uns, sondern für viele. Denn irgendjemand hat das mal sehr pointiert gesagt, die Generation unserer Eltern, also die Kriegskinder, die im Krieg Kinder waren, hatten die Aufgabe, dieses Land wieder aufzubauen, rein physisch. Ja? Und unsere Aufgabe ist es, es innerlich wieder aufzubauen. Dass da sehr viel dran fehlt, sieht man an der momentanen politischen Situation. Es ist alles im Drüber und Drunter und im Chaos. Und das hat unter anderem mit dem zu tun, was noch nicht geheilt ist. Ja? Also das, was jeder Einzelne von uns dann in seiner Lebensgeschichte und in seiner Familiengeschichte heilen darf, das wird auch wieder auswirken. Also das ist dann wirklich zu kurz gegriffen, weil man sagt, es geht nur um das, was mich von Gott trennt. Aber mich kann auch etwas von Gott trennen, was ich nicht zu verantworten habe.
Und noch ein ganz wichtiger Punkt, Thomas, noch etwas ganz Wichtiges, weil wir sie befriedigen müssen. Sie hat etwas Wichtiges angesprochen. Das ist noch nicht beantwortet, nämlich warum muss ein Pfarrer leiden oder ein Jude, der 100 Kinder hat oder jeden Tag das Schma Israel betet, warum
weil
muss der Krebs haben?
Noch etwas bewusst zu heilen ist. Es reicht nicht, dass auf der unbewussten Ebene.
Ja, aber die Frage nochmal, wenn ein Pfarrer in Essen Krebs hat.
Er muss auch diesen Lernweg gehen und er muss auch bereit sein, hinzuschauen.
Aber wenn du hörst, dass er betet und trotzdem nicht gesund wird, muss noch etwas
dann
Besonderes.
Dann schaut er irgendeinen Punkt weg. Wenn du Nehemia machst, bei Nehemia geht es auch darum, hinschauen, benennen, was kaputt ist, was fehlt.
Aber dann kommen wir natürlich in das Fahrwasser, das Lea ja nicht hören will, dann ist er selbst schuld dran, dass er seine
Ess hat. Sondern das hat ja nichts mit Schuld zu tun, wenn es Punkte gibt, an denen ich vielleicht nicht hinschauen kann, weil mir ein Wissen dazu fehlt.
Gut, dann weil muss auch nur das Lea das nicht als Schuld, damit Lea das nicht als Schuld interpretiert.
Nein, aber da fehlt mir irgendein Fokus, aber vielleicht bringt mich die Krankheit dann dahin, doch mal zu gucken.
Oh, pass auf, aber wenn sie ihn nicht bringt, was machen wir dann? Zum Beispiel deine Mutter hat Parkinson, die wird mit Parkinson sterben. Meine Schwiegermutter hat Parkinson, die wird nicht genesen in diesem Leben.
Aber auf der anderen Seite merke ich, dass die Gespräche zwischen uns immer tiefer werden. Das heißt, es kommt schon ein.
Jetzt will ich der Martina noch etwas ganz Tiefes sagen. Martina sagt, jenseits der Verstrickung, über die wir gesprochen haben, wenn ein Mensch, ich gebe es ja immer wieder, ich kenne ja auch solche, tiefgläubige Menschen leiden, dann wird er daran wie Folgendes sagen. Es gibt auch die Möglichkeit, das nennt man Jesurinschen Ahava im Teil. Jesurin, kennen Sie das? Nein, Frau Professor. Was heißt Jesurinschen Ahava? Jesurinschen Ahava ist ein talmudischer Terminus technicus. Jesurinschen Ahava heißt Liebesleiden. Liebeszüchtigungen Gottes. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, den die Martina natürlich noch hören will. Wenn Jesurinschen Ahava heißt Liebesleiden oder Liebeszüchtigungen, wenn der Pfarrer von Martina, der von mir aus eben durchaus geschaut hat. Es kann ja sein, dass er wirklich sich verstecken und geschaut hat und trotzdem eine furchtbare NS hat. Und
sich auch nicht von Gott getrennt
fühlt. Und sich auch nicht von Gott getrennt fühlt. Sogar im Gegenteil, dann wird dir ein Rabbi sagen, es wird im Talmud behandelt. Im Talmud wird darüber eben nachgedacht, basierend auf Hosea und Amos, wenn jemand wirklich geprüft hat und erkennt, ich habe nicht gesündigt, ich habe nichts getan, ich habe keine Frau betrogen, ihre Geschichten, und trotzdem habe ich eine MS oder habe Parkinson oder eben einen schweren Krebs, irgendwas Furchtbares. Und dann wird dir der Talmud sagen, wenn du alles geprüft hast und feststellst, du hast nicht darum gehurt, und du kannst sauber vor Gott treten, dann akzeptiere, dass dieses Leid dazu da ist, um über dieses Leid und über diese Korrektur du Gott begegnen sollst. Ich wiederhole für dich und deine nächste Predigt. Das nennt man Jesurinschen Ava. Das heißt Liebessüchtung. Dann erkenne, so wie Jesus ja auch sagt, Vater, ich bin bereit ins Kreuz zu gehen. Oder wie die Märtyrer in Auschwitz sagen. Viele Märtyrer gingen in die Gaskammer von Auschwitz und sagten, Vater, ich verstehe nicht, warum ich in die Gaskammer gehen muss. Aber ich vertraue dir, dass es bei dir einen tieferen Sinn macht, wenn wir Juden vernichtet werden in der Gaskammer von Auschwitz. Das ist sozusagen die tiefste Annahme, Martina, für deine nächste Predigt und für euch alle, für alle Menschen, die mit Patienten arbeiten. Das ist die tiefste Annahme der Fügung Gottes. Dass ich sage, ich habe Hiob auch, ich habe das Leid nicht verdient. Hiob, wir können ja auch mal Hiob zusammen machen im Seminar. Ich habe das Leid nicht verdient, großer Gott. Aber ich weiß, dass es bei mir etwas bewirken soll, dir im Leid zu dienen. Ich wiederhole für deine Predigt. Ich weiß, dass ich das Leid nicht verdient habe. Und ich weiß, dass ich Seelenbilanz gemacht habe. Ich habe bei mir geschaut, wo Verbrecher war, Nazi-Verbrecher. Ich habe alles geklärt. Der Pfarrer von Martina, der sagt, ich habe doch nichts Böses unterlassen, Gutes unterlassen. Ich habe wirklich alles getan. Dann wird dir ein großer Rabbi sagen, dann akzeptiere diesen Leidensweg als einen Königsweg, um Gott darin zu begegnen, in Demut und Dankbarkeit. Das ist für dich die höchste Form, Martina, um Gott zu begegnen. Befriedigt dich das?
Ja.
Das ist nämlich noch der Punkt, der für die Martina fehlt. Und das verstehe ich gut, was Martina sagt. Denn ich kenne, wie gesagt, Märtyrer im Judentum, die nackt in die Gaskammer von Auschwitz gehen mussten. Ich habe sie in Yad Vashem mit Deborah gelesen in den Vitrinen. Die wirklich im Moment vor ihrer Deportation sagten, Vater, es leuchtet uns nicht ein, warum wir, gläubigste Juden aus dem Osten Europas, die jeden Tag beteten von morgens bis abends und nicht mal eine halbe nackte Frau anschauten. Warum müssen wir vergast werden? Oder der Rabbi, dessen Buch ich ja bestellt habe. Ich habe euch ja gesagt, ich habe ein Buch bestellt. Über einen Rabbi, der 10 Kinder in Auschwitz verlor. Der hat nie eine nackte Frau gesehen, außer seiner eigenen. Und dessen Kinder wurden vor ihm vergast und die Hunde zerrissen seine Frau in Stücke und er wurde als Dreckjude zusammengeschlagen und konnte überleben. Das Buch habe ich mir ja bestellt, weil ich wissen will, wie er Gott erlebt hat. Und er sagt, ich habe euch heute Morgen schon mitgeteilt, er hat Gott dadurch noch viel stärker erlebt in diesem Martyrium. Und da kommt natürlich das zum Ausdruck, was ich euch gesagt habe, Gott erlebst du eben im Feuer, mehr als im Nichtfeuer. Darum nennt er ja sein Buch Lapid Esch. Die brennende Fackel. Es gibt eine Tendenz im Post-Holocaust-Judentum, die sagt, dass Gott gerade in den Gaskammern von Auschwitz und in dem Feuer der Verbrennungsöfen neu erschienen ist wie auf dem Sinai. Das ist Emil Fackenheim in Amerika, sagt das, ganz wichtig. Emil Fackenheim sagt, dass in den rauchenden Öfen, wichtig für dich, für alle, in den rauchenden Öfen der Gaskammern und der Verbrennungsöfen von Auschwitz eine neue Theophanie stattfand. Eine neue Erscheinung Gottes, wie damals auf dem Berge Sinai, als es auch rauchte und brennte. Merkt ihr, wie tief wir arbeiten hier für euer Geld? Ich wiederhole. Emil Fackenheim sagt, in den Gaskammern von Auschwitz, Treblinka, Majdanek, allen, rauchte es ja Tag und Nacht, weil Juden verbrannt wurden. Und da sagt er, das ist der neue Sinai. Denn der Sinai rauchte auch heftigst. Und das Feuer lodert ja auf dem Sinai. Und so sagt Emil Fackenheim, ist die Tragödie der 6 Millionen Juden mächtig. Eine neue Theophanie, weil Gott diesen Menschen und auch der Menschheit in diesem Feuerofen, im wahrsten Sinne, diesem Feuerofen, Nico, neu erschien. Und das ist auch die Antwort für dich, möchte ich sagen, die Befriedigung für dich, dass du eben akzeptierst, wenn ein Christ oder ein Jude sagt, ich leide, würde dir ein Rabbi sagen, ich leide, um Gott zu dienen. Ich leide um Gottes Willen. Ich denke, das ist für dich die wichtigste Antwort. Dass dieser Mensch sagt, ich verstehe es nicht, aber ich muss es nicht verstehen. Ich muss Gott vertrauen, dass ich in diesem Leiden ihm dienen kann. Da gibt es auch diese berühmte Geschichte von Debbie und mir, das kennt ihr ja. Da liegt ein Rabbi eben im Bett und hat furchtbare Leiden im mystischen Judentum. Eine große Sage von Martin Buber. Da liegt ein Rabbi verkrüppelt im 18. Jahrhundert in seinem Zimmer, ein großer Rabbi aus der chassidischen Bewegung. Und diverse Schüler kommen zu ihm aus einer anderen Bewegung zu uns und fragen ihn, sag mal, du sollst ein Spezialist sein für Krankheit. Man hat uns gesagt, du liegst krank da und du weißt, wie man Krankheit und Gott zusammenführen kann. Erklär uns doch mal, du bist doch hier ins Bett gefesselt. Du wirst künstlich ernährt, wie Stephen Hawking zum Beispiel, der nichts mehr machen konnte zum Schluss. Wie gehst du damit um, dass du als hochgebildeter Rabbi der nur Gutes tut, ans Bett gefesselt bist und künstlich ernährt werden musst. Und da sagt der Rabbi, was sagt der Rabbi? Was sagt der Rabbi?
Ich weiß nicht, was Krankheit ist.
Ich weiß nicht, was Krankheit ist. Das ist die Geschichte. Ich weiß nicht, was Krankheit ist. Man kommt zu ihm, er ist natürlich total krank, aber er nennt sich nicht krank. Das ist der Punkt, das kannst du aufschreiben. Für deine Familie, er sagt nicht, ich habe nicht Multiple Sklerose oder ich habe nicht Diabetes, sondern ich bin so, wie Gott mich haben will. Jetzt, verstehst du, diese Terminologie hat er von sich abgestreift. Dieser Mann sagt in dieser ganz großen, berühmten Geschichte aus dem Hasidismus, ich bin nicht krank, ich bin ein wertvolles Geschöpf Gottes und ich bin so geschaffen, wie Gott mich haben will. Und wenn ihr sagt, ich bin krank oder ich bin unfähig oder ich bin behindert, all diese Worte, die er ablehnt, Martina, die er ablehnt, dieser Rabbi, ich bin weder behindert, noch verkrüppelt, noch untüchtig, noch impotent, gar nichts bin ich. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes für deine Arbeit und so wie Gott mich will, bin ich. Und wenn Gott es will, dass ich eben nicht essen kann alleine oder nicht mehr allein trinken oder meinen Hintern putzen kann, dann bin ich genauso wertvoll wie jemand, der den Hintern putzen kann und selbst essen und selbst trinken kann. Ich begegne Gott in diesem meinem So-Sein und danke dafür. Martina, ich begegne Gott in diesem meinem So-Sein und habe überhaupt nichts zu etikettieren und habe überhaupt nichts auszusetzen, sondern so will mich Gott haben. Und wenn Gott das so will, bin ich der Letzte, der das beanstandet. Martina, ich denke, das ist für dich das Beste.
Ja.
Du und dann du.
Es gibt im Hasidismus auch eine schöne Geschichte zu diesem Thema. Da sagt einer der großen Rabbiner, du kannst mir alles schicken, ich nehme alles an. Leiden kannst du mir schicken, Verfolgung und so weiter, das war ja in Osteuropa auch an der Tagesordnung. Sag mir nur, dass ich zu dir hinleide.
Sehr schön.
Nicht?
Ja, dir zuleibe.
Dir zuliebe, zu dir hin.
Zu dir hinleide, wie dieses Hinbeben. Erinnert sich, dass wir vorhin hatten, Martina, für deine Arbeit, wir alle mächtigen. Was wir vorhin hatten, das Hinbeben, erinnert ihr euch? Ihr werdet hinbeben zu eurem Gott. Für unser Gespräch am Montagabend, 20 Uhr schon. Hinbeben, schreibt es auf, bitte. Susanne, schreibt es auf. Hinbeben zu Gott, erinnert ihr euch? Dankeschön. Bitte schreibt es auf, das hatten wir vorhin, dieses schöne Wort, Stina. Hinbeben zu Gott, das nimmst du mit, bitte, in die Schweiz. Hinbeben zu Gott, das ist der Sinn des Judentums. Ganz scharf. Ufachadu el Adonai, was wir vorhin hatten. Das hat er schön übersetzt, der Buber. Schwieriges Deutsch. Seltenes, aber brillantes Deutsch für deine Arbeit künftig. Ja. Zu Gott hinbeben mit aller Erregung, mit aller Unsicherheit. Aber eins wissen, wie sie sagt, es geht auf Gott zu. Oder wie der mein Rabbi in dem Bett sagt, ich lebe den Willen Gottes. Und du kannst mich nennen krank, du kannst mich nennen verkrüppelt. Ich scheiße auf die Begriffe. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes und ich lebe auf Gott zu. Oder um unseren Amos-Begriff zu benutzen, ich bebe auf ihn hin. Und das ist für einen ganz tiefen Juden, der kurz vor der Vergasung in Auschwitz stand. Und darum habe ich das Buch bestellt. Das ist so überwältigend, dass ich merke, es wird mein Leben revolutionieren, wenn ich das Buch in Händen bekomme. Denn ich ahne schon, was dieser Rabbi für Worte sagen will. Ich habe ja schon über sein Leben ein bisschen gelesen. Aber dieses Hinbeben ist genau unser Thema, Susanne. Hinbeben zu Gott.
Ja, und das hat ja so eine weite Dimension, wenn ich das noch anfügen darf. Also es ist, was das Individuum da für einen Prozess macht, eben selbst mit Krankheit, was sich da erreicht, aber es ist auch ein ganzes Umfeld davon betroffen. Also ja. Ich kann es nur aus eigener Betroffenheit sagen, ich habe eine Tante, die Polio hatte als Kind, achtjährig, gelähmt, ist Zeit ihres Lebens. Aber ich nehme wahr, sie war in ihrer Person, mit ihrer Einschränkung, war sie ein solcher Segen für unsere Familie. Dadurch, dass sie so örtlich gebunden war und nicht immer rumgerannt ist wie alle anderen, hat sie so etwas verkörpert, dass unsere ganzen Familie zum Segen wurde und auch anderen Menschen. Also eine Cousine von mir beispielsweise hatte mal ein anderes Kind zu Besuch, als sie da war. Und als dieses Kind gegangen ist, sagte sie zu meiner Mutter, ich möchte auch so eine gelernte Tante haben wie du.
Das glaube ich, aber dennoch will ich auch Fälle aussprechen. Ich spreche aus meiner Familie. Meine Großmutter war MS-krank. Die hat ihre Eltern in Auschwitz verloren. Meine Großmutter hatte auch MS-krank. Und ich kann dir ganz hochdeutsch sagen, bitte sei mir nicht böse, das ist für mich eine ekelerregende Situation bei der MS-Krankheit. Nimm mir das nicht übel, wenn ich das sage, aber die MS-Krankheit meiner Großmutter für uns alle war kein Genuss. Und ich habe davon überhaupt nichts gelernt, sage ich dir ganz hochdeutsch. Meine Großmutter war schwer MS-krank und sie ist daran gestorben. Ich habe sie immer noch gemocht. Aber ich werde niemals sagen, nur damit das auch sauber ausgesprochen wird, dass es für mich, noch für meine Mutter, noch für meinen Vater, die sie ja gepflegt haben, ich war damals ein kleiner Junge, ein Nutzen war. Es war ekelerregend, sage ich dir ganz ekelerregend, ihre MS-Krankheit. Eine einzige Kotze war ihre Krankheit. Und dennoch habe ich immer wieder gesagt und sage es auch heute noch, lieber Gott, deine Weisheit ist so groß, ich akzeptiere es. Ja. Es tut mir weh, dass meine Großmutter diese Krankheit hatte. Und sie hatte wirklich, ich will nicht ins Detail gehen, unangenehmste Situationen, Ausraster. Es war für mich kein Genuss. Das muss ich sauber kontrastieren. Und dennoch akzeptiere ich, dass Gottes Wille in allem ist, auch wenn die Gefühle eben nicht immer die besten sind. Keiner in unserer Familie hat das gemocht, die MS-Krankheit meiner Großmutter. Keiner. Es war nur ein Terror bei uns. Nur ständige Panik und Terror. Und dennoch bin ich heute so weit, dass ich sage, Vater, wenn ich an meine Großmutter denke, die schon 40 Jahre im Himmel ist, ich liebe sie noch immer und du wirst mir, ich hoffe noch zu Lebzeiten, nicht erst, wenn ich oben alles erkennen werde, zu verstehen geben, warum diese Frau diese MS-Krankheit tragen musste. Es war kein Genuss und ich habe davon überhaupt nichts gelernt. Null. Null gelernt. Ja. Weil sie nicht der Typ von Mensch war, den ich bei dem Rabbi ausgestrahlt habe. Das war sie nicht. Diese Erleuchtetheit und diese Abgeklärtheit hatte sie überhaupt nicht. Null. Gar nicht. Im Gegenteil, sie hat sogar rebelliert. Und gesagt, lieber Gott, hol mich ab, ich will diesen Scheiß nicht mehr haben. Das müssen wir auch aussprechen. Ja. Und dennoch vertraue ich Gott, dass in allem wirkt. Lassen wir nur beide stehen. Ja. Hans-Dieter.
Ja, ich möchte noch was ergänzen.
Damit er nicht vergessen wird.
Ja, ich schon. Und zwar, mir fällt es gerade nämlich ein, da gibt es doch diesen gläubigen Bruder, er hat weder Hände noch Beine. Und er hat auch ein Buch geschrieben und er sagt, er kam nur auf die Schreibtische der großen Männer, weil er keine Beine und keine Arme hat. Und er hat ein Buch rausgebracht.
Das ist sehr bewegend.
Er hat ein Buch rausgebracht, das lautet vom Titel her, immer vorwärts gehen, ohne Beine. Versteht ihr? Also es ist nicht gesagt, dass Gott immer will, dass die oder die Person gesund wird.
Vielleicht hat Gott und ich bin sogar davon überzeugt, nochmal zurückzukommen, damit wir weiterkommen. Ja. Ich bin überzeugt davon, dass sowohl ihre Schwiegerin, ihre Tante, als auch meine Großmutter davon profitiert haben. Das ist für mich keine Frage. Nur, für mich ist der Indikator des Sinnes einer Krankheit nicht darin, dass alle Menschen davon profitieren und ein Vorbild daran nehmen. Wir haben uns alle kein Vorbild an meiner Großmutter genommen. Keiner. Und dennoch bin ich davon überzeugt, dass Gott im Leben, im Herzen meiner Großmutter, sie wird das jetzt oben verstehen, sie ist ja schon 40 Jahre bei Gott, sie hat bestimmt gespürt, dass es einen tieferen Sinn hatte. Nur nach außen hin hat sie es nicht dokumentiert. Das wird ja auch meine Mutter sagen, das haben wir alle gespürt, die im Haus mit meiner Großmutter leben. Und dennoch bin ich davon überzeugt, meine Großmutter hat, deine Frage noch von vorhin, mit Sicherheit über diese schwere MS-Krankheit, die sie zum Schluss zu einem Krüppel machte, zu einem echten Krüppel, und dann ist sie auch gestorben, reifen lassen in Bezug auf Gott. Davon bin ich 100% überzeugt. Sie hat hingebebt zu Gott. Wenn wir das unser altes Wort in Brüssel. Sie hat auf ihre Weise hingebebt zu Gott. Mit Sicherheit. Davon bin ich überzeugt. Denn Gott macht keine Fehler. Gott macht keine Fehler. Und wenn er deiner Tante diese Geschichte schickt und meiner Großmutter und bei dir sieht man den Genuss für alle oder die Freude und bei mir nicht, bin ich dennoch davon überzeugt, dass Gottes Wege perfekt sind. Ich zweifle nie an Gottes Wegen. Nur ich muss auch zulassen, dass für die umstehenden Menschen es nicht immer so idyllisch klingt, wie es bei dir war eben.
Ja, also ich meine, wie soll ich sagen? Ich hätte mir alles gewünscht für meine Tante, dass sie das nicht erleiden muss, dass das gesagt ist.
Ja,
aber,
ja.
Aber ich habe auch nicht von einem Genuss gesprochen, sondern von einem Segen.
Ja, aber verstehst du, was ich sage? Bei uns war es, für uns war es kein Segen.
Absolut.
Verstehst du, Motto Goldstück?
Natürlich, ich verstehe doch, es
alles klar, wir müssen weiter. Ja. Und damit will ich sagen, Gott lässt vieles zu. Ich bin davon überzeugt, dass auch Gott den rebellierenden oder den protestierenden Geist in mir zulässt. Und auch in meiner Mutter. Meine Mutter und mein Vater, die meine Großmutter pflegten, haben auch immer wieder gestöhnt. Da war nichts dieses Erleuchtete. Gott, ist die Frau ein Segen? Und Gott, ist es ein Genuss, von der Frau zu lernen? Das war nicht der Fall. Ich will das einfach ganz nüchtern aussprechen. Und Gott ist für mich dennoch drin. Ich zweifle keine Sekunde. Ich zweifle keine Sekunde an Gottes Weisheit, auch bei meiner MS-Großmutter. Aber ich bin davon nicht hingerissen. Ich werde Gott nie danken, dass sie eine MS-Krankheit war. Weil sie mein Leben damit bereicherte und beflügelte. Hat sie nicht, im Gegenteil. Und dennoch glaube ich daran, dass Gott einen tiefen, weisen Plan mit meiner Großmutter hatte. Aber nur mit ihr, nicht mit mir. Ich habe untergelitten wie ein Hund. Und meine Mutter und mein Vater genauso, wie die letzten Hunde. Immer mit Arbeit verbunden. Aber sie hat davon ganz bestimmt profitiert. Davon bin ich fest überzeugt, Martina. Lass uns gerade vor dem Abendbrot unten zu Ende lesen. Wir sind auf 14. Deborah, willst du zu Ende lesen? Nur noch das Kapitel zu Ende, Moria. Bitte noch, Moria. Vers 14, nicht ordnen. Unten 14. 14, noch einmal.
Ja. Nicht ordne ich euren Töchtern zu, dass sie huren, noch euren Schwägerinnen, dass sie sich verbuhlen. Denn sie selber mit den Huren sondern sie sich ab, mit den Weidirnen Schlachtopfern.
Wenn Sie das bitte unterstreichen, bitte unterstreichen diesen wahnsinnigen Satz. Ja, mit den Huren sondern Sie sich ab.
Das haben wir schon.
Unterstrichen. Hast du? Ja, okay. Deborah?
Ein Volk, das nicht gescheit ist, gleitet ab. Musst du, Israel, Huren, verschulde doch Jehuda sich nimmer. Nimmer sollt nach dem Ringwall ihr kommen, nimmer aufsteigen zum Hause des Args, nimmer schwören da, so wahr er lebt. Wie eine störrige Ferse.
Ferse, was ist Ferse bei im alten Deutschen? Ein Kälbchen, schreib auf ein Kälbchen. Aufsteigen. Ein Kalb, ein Kälbchen.
Störrig bei Israel. Weinen wird es jetzt eher wie ein Lamm in der Weite. Ephraim ist mit dem Docken verbündet.
Was ist Docken? Da muss ich selbst dran. Was ist im Deutschen Docken?
Warte, ich gucke.
Da muss ich selbst. Wer hat hier was stehen bei sich? Ach so, festmachen.
Andocken, wie andocken. Also wenn ich mir Schiff
andocke. Ah, andocken, genau. Ich schaue mal das Hebräische an. Was hast du? Was hat die Lea da bei Zürcher? Moment, das ist die Docken.
Festmachen.
Ja.
Bund mit den Götzen.
Bund mit den Götzen. Die Docken müssen dann so Bilder sein.
Ah! So Stein. Alles klar. Genau. Das sind wieder die Götzen, an die man sich bindet. Schreiben Sie auf. Ephraim, das ist Nordreich. Ephraim steht für Nordreich, weil es der größte Stammdort war. Ist verbunden wieder mit den Götzen. Ist wieder immer wieder im Götzendienst. Ist verbunden mit Kultgegenständen. Mit Kultgegenständen und Götzendienst. So überlasse man
ihn. Stieg ihnen der Zechtrank zu Kopf, verhuren.
Verhuren. Merken Sie, wie oft die Hurerei hier vorkommt? Jeder Satz ist verhurt, Lea. Verhuren Sie sich, 18.
Das Schmachgebild lieben Sie. Lieben, als was Sie beschirmen soll. Schon umfängt der Windbraus mit seinen Fittichen Sie. Beschämt bleiben Ihre Schlachtstätten.
Einen Satz muss ich noch sagen, ganz tiefe Sätze. Ich wiederhole nochmal das Vorlesen. Ephraim ist mit, ich sage es in modernem Deutsch, Euchen. Ephraim ist mit Götzen verbündet. Unser Thema. Nico, er ist mit seinen Götzen. Und Gott sagt, okay, wenn du unbedingt den Götzen praktizierst, dann sollst du es eben machen. So überlasse man ihn. Jetzt ist Gott einfach spöttisch. Wenn du unbedingt Götzen brauchst, dann schau zu, wie weit du damit kommst. Dann mach's weiter so. Dann schau zu, ob dir das wirklich hilft. Das ist Spott. Und stieg ihnen der Zechtrank zum Kopf. Das heißt, sie haben Gussopfer, sie haben sich besoffen mit Alkohol, schreib auf. Ja, Vers 18 bedeutet, sie haben gezecht und gehurt und gepasst, Lea. Sie haben gezecht und gehurt und gepasst. Das heißt, sie waren wirklich im übelsten Hedonismus, nennt man das, Susanne. Hedonismus heißt nach dem Gott der Lustbarkeit der Griechen, Lust pur. Es geht nur noch um Lust. Saufen, Huren, Fressen, nichts weiter. Und das ist eine üble Degeneration, die da passiert. Und Gott sagt, stieg ihnen dieser Rausch zu Kopf, sie haben jeden Verstand verloren. Verhuren sie sich. Da steht deutlich dieses Wortspiel, das wir gesagt haben. Ki, na, sanosanu, was ich vorhin sagte, sich verhuren, der Weise verhurten sie. Das heißt, Gott ist hier empört, schreiben sie auf. Und Gott sagt in seiner äußersten Empörung, Stina, dann sollen sie es eben weitermachen und sie werden ja sehen, wie weit sie kommen. Sie kommen damit nämlich nicht weiter. Sie machen sich selbst kaputt damit. Sie werden sich selbst ruinieren. Und noch kurz bevor es passiert, werde ich Ihnen zeigen, dass ich Sie noch aus dieser Selbstzerstörung rette. Ich wiederhole, ich schaue zu, Gott schaut zu, wie Sie sich selbst ruinieren, aber in der allerletzten Minute wird Gott kommen und das Schicksal wenden, weil er Sie eben liebt. Stichwort Hosea, der Liebe das Wort redet, nicht der Zerstörung, im Gegensatz zu Amos. Und dann, das Schmachgebild lieben Sie. Mit Schmachgebild sind natürlich wieder die Hausgötzen gemeint. Sie lieben die äußeren Bilder. Ein Bild von einer Kuh ist schon ein Götze. Das Bild von einem Baum ist ein Götze. Das Bild von einem Wind, der große Macht der Götze. Das ganze Land war vergötzt. Das ganze Land Nordreich durch die eben Frau Isabel, haben wir ja gesagt, Renate, ist voller Götzen. Du konntest nicht mehr aus der Tür gehen, ohne einen Baum zu finden, von dem man sagte, das ist ein Heiligtum für den Götten Gott so oder Gott so. Entsetzlich war das Land. Und als was sie beschirmen soll, schreiben sie auf, sie lieben, als das ist auch wichtig, der Satz, sie lieben, als was sie beschirmen soll. Das heißt, sie bilden sich ein, dass diese Götzen sie beschirmen. Wer kann sie aber nur wirklich beschirmen? Wer? Gott! Aufschauen, Nico, bitte mitbrennen. Ich will, dass du brennst. Okay, verstehst du, wer kann dich nur beschirmen? Gott. Und darum ist dieser Satz so voller Schärfe, 18. Lieben, als was sie beschirmen soll, Martina, für deine Predigt. Wer kann dir Schirm und Schutz geben? Wer? Nur der wahre Gott und keine Kulteiche und keine Teraphim. Und dann, schon umfängt der Windbraus mit seinen Fittichen sich. Das heißt, schon Schon kommt irgendein ein Stoß, eine Naturkatastrophe, da werden wir auch darüber sprechen, mit seinen Fittichen, da ist das Bild eben des schwebenden Geistes, der eines Adlers, der im Sturm heranbraust, beschämt bleiben ihre Schlachtstätten starr. Das heißt, Gott will sagen, der Satz ist ganz wichtig, wenn Gott einen Sturm schickt, einen kräftigen Orkan an, einen kräftigen Tsunami, modern deutsch gesprochen, sind alle ihre Schlachtstätten null und nichtig. Das ist der Sinn von Vers 19, von dem Abendbrot. Ich wiederhole mächtig. Wenn Gott einen Sturm schickt, einen knackigen Orkan, weißt du, was ein Orkan anrichten kann? Der kommt ja von Gott und von niemand anderem. Wenn Gott einen Hurricane, Amerika Hurricane, was meinst du, was da los ist in Amerika? Ein mittelmäßiger Hurricane, 100 Leute tot, 200 Häuser zerfetzt. Das ist die Spitze, die Ironie dahinter, Lea. Die Ironie dahinter ist, ich schicke mal so einen ganz kleinen, spitzigen Hurricane, noch nicht mal eine Katastrophe, von mir ist noch kein Tsunami, erstmal so ein kleiner Hurricane oder Tornado. Dann wollen wir mal sehen, wo die Maulhelden stehen. Meine Mutter sagte immer Maulheld, kennst du den Begriff? Maul ist jemand, der sein Maul aufreißt, aber nichts kann. Dann sehen wir mal, wo der Maulheld steht. Das ist Ironie, schreiben Sie auf. Hoschea ist hier Ironie, ironisch, Stina. Voller Ironie und Sarkasmus für deine Predigt, liebe Martina. Ich wiederhole, der Prophet, nicht nur er, auch andere Propheten, das heißt, können sehr sarkastisch sein, sehr scharf, zynisch. Und das ist ein Beispiel. Ich schicke einen kleinen Wind raus, einen kleinen Hurrikan. Dann wollen wir mal sehen, wo die Maulhelden stehen, wie groß dein Maul da noch ist, nämlich so klein wie Hut. Das ist Schärfe. Dann werden sie dann beschämt bleiben, ihre Schlachtstätten da. Mit seinem Wind beschämt bleiben, ihre Schlachtstätten. Das heißt, die sehen dann beschämt im Sinn von, da ist nichts mehr dahinter. Die sehen dann beschämt. Das heißt, die sind dann kaputt gewirtschaftet, weil Gott diesen Wind auch so schickt, dass die einfach zerfetzt sind. Diese Steinmäler und die Gussopfer und die verschiedenen Häusergebilde, die sie haben für ihre Götter. Das heißt, es läuft immer wieder darauf hinaus vor dem Abendbrot. Wir sollen, wenn wir das noch notieren, du große Schweizerin, wir sollen kapieren, alle, die Kinder Israels, Nordreich und Südreich, und wir heute genauso, Stichwort Trump und seine Sexgeschichten, die da ausgepackt werden. Wir alle müssen kapieren, dass das Leben von Gott stammt und nur von Gott stammt. Wir alle sollen kapieren, Susanne, dass das Leben, in dem wir leben, kurzes Leben, auch wenn einer 100 wird, es geht so schnell vorbei, dass das Leben, das Gott uns schenkt, Martina, von Gott stammt. Und wenn Gott nicht will, dann wird nichts stehen bleiben. Da wird keine Schlachtstätte stehen bleiben, da wird nichts passieren. Und das will er in die Köpfe und in die Herzen, Stina, dieser verirrten Menschen hineinlegen. Das ist das Anliegen von Amos und Hoschea. Ich wiederhole, die Menschen damals in ihrem Größenwahn, heute genauso, gehen davon aus, ich kann alles.
Das ist ja eine Demut.
Ja, Demut. Erziehung zur Demut und zur Dankbarkeit und zur Unterordnung, schreiben wir auf. Erziehung, Dankeschön, Erziehung zur Dankbarkeit, Demut und Unterordnung Gott gegenüber, Thomas. Und wenn du das nicht bereit bist zu akzeptieren, wirst du wahnsinnige Schlappen, wahnsinnige Schläge im Leben bringen, sagt Gott. Und davor warnt er die Kinder im Nordreich und genauso die Kinder im Südreich. Hört auf, einen Stein anzubeten und hört auf, zum Gebilde eurer Hände zu sagen, das ist Gott, was er vorhin hat, die Teraphim und die Schnitzerhandwerke und die Docken, all die Geschichten, die da genannt werden. Das sind nichts weiter als Götterbezeichnungen. Und die Menschen haben eben dauernd Hausgötter. Das werden wir noch heute Abend besprechen, warum die Menschen das haben. Das klären wir noch. Warum die Menschen so verfallen waren, diesem Kult ein Stück Stein als Gott anzubeten, anstatt zu sagen, mein Gott, es gibt doch den Schöpfer von Himmel und Erde, wozu muss ich einen Stein anbeten? Warum muss ich einen Stein anbeten? Warum muss ich eine Kulteiche anbeten, wenn es doch den Schöpfer der Kulteiche gibt? Das ist doch viel schöner, so einen Menschen, so ein Wesen anzubeten. Das besprechen wir heute Abend. Aber festhalten können wir, Gott will uns von der Illusion bewahren, dass die Mächte dieser Erde, dass die materiellen Mächte der Erde uns helfen. Zum Beispiel Wind oder Sonne. Man betet ja auch die Sonne an. Man betet den Mond an. Man betet den Wind an. Es gab ja Windgötter und Sturmgötter und Donnergötter. Stichwort die Donnereiche, die spätere Donnereiche. Gott will uns immer wieder, Hashem, bewahren vor der Illusion, dass die wirksamen Mächte in dieser Welt, ein Orkan oder ein Sturm oder ein See oder eine Sonne oder ein Mond, die wahren Helfer oder der wahre Gott sind. Das ist eine Illusion. Der wahre Gott ist und bleibt nur der Schöpfer dieser Erde. Denn ihm haben wir alles zu verdanken, sagt Gott. Stichwort diese Ironie mit dem Sturm. Wenn ihr den Sturm anbetet, wer hat denn den Sturm in der Hand? Wenn Gott dem Sturm sagt, mach mal so einen kräftigen Hurrikan und zerfetzt mal 100 Häuser, dann schau mit, sag mir mal, du Maulheld, wie du da weiterkommst. Gar nicht kommst du weiter. Das ist immer wieder der Appell, dass wir von unserem Trugschluss aufwachen, Martina. Von dieser Illusion, dass ein Gegenstand uns beschützen wird, weil der Gegenstand selbst der neue Geschöpf Gottes ist. Das ist die Illusion. Wenn Menschen einen Gegenstand zu Gott erklären, machen sie folgenden Trugschluss. Stina, sie beten ja einen Gegenstand an, der genauso wie ich nur in der Hand Gottes ist. Und du musst eben zu Gott gehen und nicht ein Geschöpf anbeten, weil es ja genauso Gottes Macht unterliegt wie du auch. Und wenn du einem Baum sagst, du bist mein Gott, weil du so eine starke Eiche bist, eine Terebinthe, die Pappel, die wir vorhin hatten, dann bist du auf dem falschen Dampfer. Du bist auf dem Holzweg, um das noch zu spitzen, auf die Spitze zu treiben. Wenn du ein Holz anbetest, ein totes Holz, sei es noch so stark, bist du auf dem Holzweg, Martina, ein Wortspiel. Du bist auf dem Holzweg, wenn du Holz anbetest zusammen. Und davor will dich Gott schützen, weil du dir selber wehtust. Du tust deiner Ebenbildlichkeit weh, wenn du nicht erkennst, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt der Erkenntnis, wenn du nicht erkennst, einsiehst, dass dieses Holz dich nicht vor Krankheit und nicht vor Parkinson und vor gar nichts schützen will. Sondern dieses Holz ist ein Werkzeug in der Hand Gottes. Und wenn du nicht eine Etage höher bist, um deinen Gott anzubeten, in dessen Händen sowohl Holz als auch du bist, wirst du zerbrechen, weil du gegen dich arbeitest. Du arbeitest gegen dich und die Ebenbildlichkeit Gottes in dich. Und Elilim, die Götzen. Martina, bist du zufrieden?
Ja.
Wunderbar. Seid ihr zufrieden?
Ja.
Dankeschön.